Willkommen zu Kreis ab und der nächsten Folge rund um die Weltmeisterschaft 2025. Mit aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und eurem Gastgeber mit Sascha Staat.
Gleich läuft wieder Fußball. Damit starte ich in diese Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab hier bei der Handball-Weltmeisterschaft. Und diese Folge, das als Hinweis, die zeichnen wir noch in Herning auf. Mittlerweile bin ich ja in Oslo unterwegs, aber für die Tage so zwischendurch habe ich mir gedacht, ist das ein spannendes Thema, über das ich heute sprechen möchte mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
Hallo Sascha.
Ja, warum bin ich damit eingestiegen? Ist ja schon interessant. Hier läuft nebenbei Frauenhandball Champions League und gleich hier in der Halle laufen auch zwei Handballspiele, aber wir sind gefühlt immer an den gleichen Standorten unterwegs und du kamst dann natürlich erstmal mit der Aussage, ja gleich läuft auch wieder Fußball. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen, dass der Handball sich in eine gefährliche Richtung entwickelt, meiner Meinung nach. Ich habe das zuletzt hier schon das ein oder andere Mal thematisiert bzw. auch angedeutet und es geht da vor allem auch um die Standorte der nächsten Turniere. Erstmal pauschal die Frage an dich, machst du dir auch Sorgen um die Entwicklung des Handballs?
Ja, absolut. Das ist ja augenfällig, dass der Handball in eine bedenkliche Richtung marschiert, wenn man sich anschaut, nur wo die nächsten Standorte der Welt- und Europameisterschaften sind, nämlich eigentlich gefühlt immer in Dänemark oder in Deutschland. Manchmal gibt es auch Co-Partner wie Frankreich oder Norwegen oder vielleicht auch Schweden. Und man kann ja eigentlich sagen, dass die Vermarktung des Handballs, das Ticketing vor allem, was ja wichtig ist für die Gastgeber, das ist ja das einzige Finanzierungsinstrument, das die Gastgeber dann haben, dass das nur in Dänemark oder in Deutschland richtig funktioniert. In Frankreich schon sehr eingeschränkt. Das hat man auch bei der Handball-WM 2017 gesehen, wo die Gruppenspiele nicht besonders gut verkauft waren, die Vorrundenspiele, derjenigen Standorte, wo Frankreich eben nicht auftrat. Und das ist natürlich bedenklich, weil man eigentlich nur zwei Nationen hat, in denen Handball wirklich funktioniert.
Es ist ja auch so, dass sich die Entscheidungsträger im Handball, im Welthandball, die größtenteils ja alle in Zentraleuropa unterwegs sind, vor allem in Deutschland und in Österreich dann mit der EHF, viele Gedanken darüber machen, wie können wir andere Märkte erobern. Wir haben jetzt hier mit Italien eine Mannschaft, die seit vielen, vielen Jahren nicht im Turniermodus mit dabei gewesen ist, so möchte ich es mal ausdrücken, 28 Jahre. Das ist ja schon erstaunlich, dass es der Handball nicht geschafft hat, sich dort so zu etablieren, dass man diesen großen Markt mit über 60 Millionen Einwohnern irgendwie mal versucht hat einzunehmen. Es hat nicht funktioniert bislang.
Ja, gut, das ist ja keine Ausnahme. Also es gibt ja andere Märkte, die eigentlich genauso wichtig sind, zum Beispiel Großbritannien, wo der Handball ja auch überhaupt keine Rolle spielt. Und natürlich ist das eine Frage, auch als Historiker, der ich ja bin, irgendwie wie das geschehen kann, dass eben in solchen Märkten der Handball nicht stattfindet. Das hat natürlich für Großbritannien damit zu tun, dass als der Handball erfunden wurde, nämlich ungefähr zur Zeit des Ersten Weltkrieges in Dänemark, bisschen früher, dass dort andere Sportarten schon etabliert waren. Also nämlich Cricket beispielsweise, natürlich die Leichtathletik und allen voran Fußball. Also es hat eben historische Gründe, dass dem so ist, aber trotzdem müssen sich natürlich die Verantwortlichen, die Funktionäre in den Verbänden darüber Gedanken machen, wie man diese Sportart, diese kleine Sportart Handball in Ländern wie Italien oder Großbritannien entwickeln kann und am Ende es auch dazu führt, irgendwie, dass die Märkte größer werden für den Handball.
Hast du beispielsweise für diese beiden Märkte einen Ansatz und glaubst du bei beiden Märkten, weil ich glaube, dass jeweils die Situation ein bisschen ja, unterschiedlich zu betrachten ist, haben die da eine Chance, sich zu etablieren? In Italien, glaube ich, ist das möglich. In Großbritannien, bin ich ganz ehrlich, glaube ich das nicht.
Ja, das ist immer schwer vorherzusagen. Also Italien hat natürlich den Vorteil, dass wir da eine deutschsprachige Minderheit haben in Südtirol. Das ist immer schon eine ganz gute Voraussetzung. Das hat auch übrigens in anderen Ländern dazu geführt, dass der Handball populär geworden ist. In Rumänien zum Beispiel, wo der Handball eigentlich seine Wiege in Siebenbürgen hat und sich von dort aus dann weiterentwickelt hat ab den 1920er, 30er Jahren. Und ja, also es gibt halt verschiedene Ansatzpunkte, die in den Verbänden ja auch diskutiert worden sind. Es gibt auch diese berühmte Clubgruppe Forum Club Handball, die sich mit dem Thema genauso beschäftigt, weil die natürlich auch wissen, wie prekär die Lage des Handballs mittelfristig oder langfristig ist. aber es ist schwer, eine Sportart sozusagen von oben herab zu popularisieren. Also meistens funktioniert das durch Graswurzelbewegung, das heißt von unten. Und insofern wird der Handball es sehr, sehr schwer haben in den nächsten Jahrzehnten aus meiner Sicht.
Wo du gerade Forum Club Handball schon ansprichst, ich habe viele Gespräche auch schon geführt in der Vergangenheit mit Gerd Butzek und ich weiß, damals als dieser große, spektakuläre 10-Jahres-Vertrag unterschrieben wurde zwischen DAZN und Infront, was die Rechte der EHF-Wettbewerbe angeht, da war seine große Hoffnung, dass dadurch auch neues Geld in den Handball kommt. Und nach kurzer Zeit hat er zu mir gesagt, ich habe die Hoffnung ein bisschen aufgegeben. Gerd Butzek ist schon lange im Handball unterwegs, er kennt sich sehr gut aus, hat ein überragend großes Netzwerk. Sie haben auch versucht, in die USA zu gehen und haben gemerkt, wir haben da auch keine Chance.
Tatsächlich ist die Clubgruppe ja nicht in den US-Handball gegangen, sondern sie haben Folgendes gemacht. Sie unterstützen den US-Handball dadurch, dass junge Talente in europäischen Nachwuchsakademien und Clubs ausgebildet werden. Das ist ja vielfach passiert in den letzten Jahren, teilweise auch einigermaßen erfolgreich. Nur ist jetzt aktuell diese Zusammenarbeit abgebrochen worden. Das heißt, diese vertragliche Beziehung ruht, weil die Clubgruppe nicht damit einverstanden ist, wie der neue CEO des US-Verbandes an die Macht gekommen ist, in Anführungsstrichen. Also dort herrschen wohl recht chaotische Verhältnisse, gerade in den USA, 3 Jahre bevor die Olympischen Spiele in Los Angeles stattfinden, mit Handball natürlich als olympische Sportart. Und das ist natürlich auch bedenklich, wenn sogar eine solche Kooperation nicht funktioniert, beziehungsweise die europäischen Clubs an der Lauterkeit der dortigen Verantwortlichen zweifeln.
Der zweite große Markt im Weltsport oder generell ist natürlich China. Und auch da sehe ich sehr geringe Chancen, dass man den Handball irgendwie populär macht.
Ja, da ist die Lage, würde ich sagen, sogar noch krasser. Ja, also man muss ja dazu wissen, dass wenn das IOC ein Ranking der olympischen Sportarten erstellt, dass dort der wichtigste Punkt in diesem Ranking, der wichtigste Faktor sind die TV-Quoten. 40% fließen über die TV-Quoten in dieses Ranking ein. Und wenn man weiß, dass in China, dem größten TV-Markt der Welt, der Handball schlichtweg überhaupt keine Rolle spielt, dann kann man sich vorstellen, wie bedrohlich die Lage, wie bedrohlich das Szenario für den olympischen Handball ist. Und da sieht im Moment niemand der Verantwortlichen auch nur den Hauch einer Chance, dass sich irgendwas daran ändern würde. Ja, also in China ist der Handball schlichtweg unbekannt, obwohl es da ja auch schon eine Frauenweltmeisterschaft gab 2009 und auch Juniorenturniere. Aber trotzdem ist die Lage extrem, ja, eigentlich niederschmetternd, wenn man ehrlich ist. Und die TV-Quoten existieren quasi nicht.
Das ist ein großes Problem, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, die EHF, die wäre bereit, mal in ganz neue Länder zu gehen, wenn sie die Chance hätte. Sie kann natürlich mit ihren Wettbewerben eigentlich Europa nicht verlassen. Außer sie sagen, wir sind jetzt so verrückt und lassen beispielsweise das Champions League Final Four im Madison Square Garden stattfinden. Aber ob das dann auch Anklang findet, da habe ich meine Zweifel. Und du hast China erwähnt, Indien ist auch sehr bevölkerungsstark. Auch da spielt der Handball überhaupt gar keine Rolle. Generell in Asien gibt es einfach unfassbar viele Menschen, aber mehr oder weniger gar keinen Handball. Ein bisschen in Japan, ein bisschen in Südkorea und natürlich im Nahen Osten mit, sagen wir mal, Bahrain, Katar und so weiter. Aber da sind die Bevölkerungszahlen natürlich viel geringer. Es gab ja diesen auch Mega-Deal, den Hassan Mustafa in die Wege geleitet hat, wo mehrere 100 Millionen Euro in den Handball geflossen sind. Weißt du zufällig auswendig, wann dieser Vertrag ausläuft? Weil da muss man sich ja auch überlegen, kommt dann nochmal so eine exorbitant hohe Summe in den Handball? Weil natürlich kann man Hassan Mustafa sehr kritisch sehen, aber er hat da einen sehr guten Deal eingefädelt für den Sport.
Du spielst jetzt an auf den TV-Vertrag, den Medienrechtevertrag, den er abgeschlossen hat. Ja, das hat er ja seinerzeit mit beIN Sports gemacht. Dieser Vertrag ist inzwischen ausgelaufen. Der aktuelle Vertrag, der gilt auch jetzt noch für die aktuellen Weltmeisterschaften des Jahres 2025. Der wurde abgeschlossen mit Sport 5, also nicht mit den arabischen Kollegen. Und nach meiner Kenntnis hat Sport 5 auch inzwischen länger sich vertraglich gebunden an den Weltverband mit einer ähnlich hohen Summe oder eigentlich sogar noch einer höheren Summe, als das beIN Sports damals gemacht hat. Ja, aber das war natürlich ein Strohfeuer. Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als beIN Sports diesen Vertrag abgeschlossen hat. Da war ich in Basel, als das präsentiert wurde. Da war der Chef des Senders, der übrigens auch der Clubchef bei Paris Saint-Germain ist, Nasser Al-Khelaifi, heißt der Kollege. So ein früher Tennisprofi, relativ unscheinbarer Mann, wenn man den so sieht. Und der kam nun angereist nach Basel, habe ich gedacht, das wird extrem interessant werden, den jetzt über Handball reden zu hören. was der eigentlich vorhat mit dem Handball im arabischen Raum und in Katar natürlich. Sie haben aber eigentlich den TV-Vertrag nur abgeschlossen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2015, die ja schon für Doha beschlossen worden war. Und als wir dann dort saßen an diesem Tisch und Nasser Al-Khelaifi erzählte, ging es eigentlich überhaupt nicht um den Handball, sondern es ging eigentlich nur um seinen besten Freund Zlatan Ibrahimovic, der damals in Paris spielte. Also er hat eigentlich nur erzählt von seinem Superkumpel Ibra und der Handball war ihm offensichtlich egal. Also das war zumindest mein Eindruck.
Das sind keine guten Voraussetzungen, um den Sport weltweit populärer zu machen. Ich kann mich auch erinnern, das müsste so 8, 9 Jahre her sein, da habe ich im Vorfeld eines Turniers mal mit Björgvin Gustafsson ein Interview geführt. Da gab es ein Testländerspiel, ich meine in Kassel, zwischen Deutschland und Island, weil alle ja immer sagen, die Belastung ist so hoch. Und die beiden, also Arnór Gunnarsson war damals noch mit dabei in dem Gespräch, die haben gesagt, um den Handball international populärer zu machen, brauchen wir zwingend jedes Jahr dieses Turnier, egal ob es eine EM oder eine WM ist. Das siehst du genauso, du nickst.
Das sehe ich genauso, das ist eigentlich unausweichlich für die Popularität und auch für die TV-Quoten des Handballs. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, der Handball findet eigentlich nur im Januar statt. Ja, das ist natürlich eine extreme Meinung, zugespitzt, aber im Prinzip ist das richtig, wenn man sich die TV-Quoten anguckt und die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit, die damit verbunden ist. Und insofern sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit, das zu verändern. Also das ist schon auch rational, das so zu machen. Wenn man die Belastung steuern will, muss man an anderen Stellschrauben drehen, zum Beispiel an der Champions League aus meiner Sicht, an den Gruppenspielen dort und vielleicht auch an der Bundesliga. Aber nicht an der Weltmeisterschaft oder an der Europameisterschaft, die im Januar stattfindet.
Da könnten wir noch mal eine halbe Stunde oder Stunde drüber sprechen. Das Belastungsthema ist ein anderes. Ja, diese Monokultur, das ist dahingehend spannend, wenn wir jetzt mal schauen. Du hast das eingangs unseres Gespräches gesagt, dass die Turniere entweder in Deutschland und Dänemark stattfinden. Und wenn wir jetzt überlegen, die deutsche Mannschaft spielt hier in Herning. Die deutschen Frauen haben Ende 2023 die ganze Zeit hier in Herning gespielt. Teile der Weltmeisterschaft 2019, also das Finalwochenende, haben hier in Herning stattgefunden. Und nächstes Jahr findet die Europameisterschaft in den gleichen Ländern statt. Es wird nur Schweden reinkommen und dafür rutscht Kroatien raus. Und Deutschland ist dann, sofern sie sich qualifizieren sollten, aber da gehen wir mal ganz schwer von aus, schon wieder in Herning unterwegs. Also nichts könnte diese Monokultur eigentlich besser aufzeigen, als dass wir ständig hier in diesem Ort in der Mitte von Dänemark sind. Für mich sehr, sehr gefährlich. Und was mir auch auffällt, und wir sprechen ja hier immer im Rahmen dieser Turniere mit den Kollegen und tauschen uns aus, es hat sich aus meiner Sicht, wenn wir viele Jahre zurückschauen, nicht so sonderlich viel verändert. Ich blicke auf die WM 2007 und habe das Gefühl, komme ich bei einem Turnier in die Halle, läuft immer noch Sweet Caroline. Es hat sich nichts getan und ich halte das für eine äußerst gefährliche Entwicklung. Es ist keiner bereit, mal etwas zu verändern und vielleicht mal in ein überschaubares und positives Risiko zu gehen.
Ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich vielleicht meinen Wohnsitz verändere und nach Herning ziehe. Dann habe ich das nicht mehr. Dann habe ich das nicht mehr so weit. Dann muss ich nicht mehr 3 Stunden hierher fahren, sondern kann mit dem Fahrrad in die Halle fahren, in die Jyske Bank boxen. Aber in der Tat, es ist echt skurril. Das muss man sich nur mal im Fußball vorstellen, dass die Finals immer an den gleichen Standorten irgendwie stattfinden würden. Da würden ja alle sagen, wie bizarr ist das bitte? Und im Handball wird das so irgendwie achselzuckend hingenommen, ohne dass sich die entscheidenden Verantwortlichen mal darüber Gedanken machen würden, ob das vielleicht in eine gefährliche Richtung marschieren würde. Also wenn man ja nachfragt, dann ist da irgendwie ja das große Rätselraten angesagt. Ja. Also irgendwie hat niemand so richtig den Blick dafür. Ich habe mich kürzlich mit Andreas Michelmann darüber auch unterhalten. Hat er gesagt, ja, aber man könnte doch dem DRB nicht vorwerfen, dass er sich um diese Turniere kümmere, um sie zu veranstalten und zu organisieren. Das sei ja ganz im Sinne des Dachverbandes. Natürlich kann man das dem DRB nicht vorwerfen, aber es nützt ja alles nichts, wenn mittelfristig daran die Sportart kaputt geht. Ja, und dann wird irgendwann der DRB davon auch nicht mehr profitieren. Also das ist insofern so eine Art, ja, Wiederholung eigentlich der Geschichte des Feldhandballs. Damals haben die Turniere im Feldhandball eigentlich auch nur in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland stattgefunden. Und um die Teilnehmer am Ende dafür zu gewinnen, gab es ja ganz bizarre Konstellationen. Da haben zum Beispiel die deutschen Funktionäre der DRB hat damals die Reisen von Luxemburg bezahlt und auch die Trainingslager, damit die wenigstens an einer Feldhandball-WM teilnehmen können und dadurch die Teilnehmerzahl also nicht 5 oder 6 nur lautet, sondern eben ein bisschen höher ist. Und das ist eigentlich Ja, diese Geschichte, dass sich damals der deutsche Handball auch totgesiegt hat eigentlich, der Feldhandball, dieses Szenario sehe ich für den Handball mittelfristig schon, muss ich sagen.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass Deutschland ständig die Turniere gewinnen würde, aber es ist ja vergleichbar im Sinne von, es findet immer an den gleichen Orten statt.
Ja, das ist dann ein Tod organisieren, wenn man so will, ne? Ein Tod veranstalten. Und das wird irgendwann auch die Leute nicht mehr interessieren, wenn das alle 2-3 Jahre in Deutschland stattfindet oder in Dänemark. Und dann hat das eine gewisse Beliebigkeit. Ja, und das fand ich interessant. Irgendwie auch Timo Kastening ist dazu gefragt worden in der Vorbereitung in Hamburg einmal. Und da sagt er ja, fantastisch vor eigenem Publikum, vor dieser tollen Kulisse zu spielen. Aber irgendwie fühlt sich das auch komisch an, weil das jetzt so oft in Deutschland stattfindet. So, selbst als Spieler. Er wisse aber auch nicht, was man da jetzt daran ändern könne. Aber daran sieht man, dass selbst die Spieler das ja erkannt haben. Ja, dass es irgendwie eine seltsame Entwicklung ist.
Fehlt den Entscheidungsträgern im Handball da die Weitsicht?
Also ich würde sagen, dass den Verantwortlichen im europäischen Verband eigentlich das doch völlig bewusst ist, wie gefährlich das ist. Dass die auch versuchen, andere Standorte, Länder zu entwickeln. Also die überlegen sich das schon. Es findet ja sogar auch demnächst eine Europameisterschaft in Spanien und Portugal statt. Das ist auch schon mal ganz schön. Aber im Weltverband wird das nicht gesehen. Also der Weltverband ist personell und konzeptionell vor allem schlecht aufgestellt. Sie haben einen sehr fähigen Sportdirektor, auch jemand, der sich sehr gut um den Beachhandball kümmert. Aber das war's. Und finanziell hortet der Weltverband ungefähr 200, 250 Millionen Schweizer Franken auf seinen Konten. Und investiert das nicht in die Entwicklung neuer Märkte. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Trainer auszubilden. Ja, das ist ja immer das Entscheidende, dass man gute Trainer hat. Und damit kann man ja auch regional sehr viel machen oder kontinental in Südamerika oder in Afrika, in Ländern, wo der Handball nicht besonders gut vertreten ist. Es gibt ja auch immer kleine Inseln, die funktionieren. Zum Beispiel der angolanische Frauenhandball oder auch der brasilianische Frauenhandball ist ja auch relativ stark. Aber das sind eigentlich Sachen, die man ja angehen muss. Aber Hassan Mustafa als Präsident ist da aus meiner Sicht auch ein bisschen zu geizig. Ja, sondern der hockt dann quasi wie die Glucke auf den Eiern, auf dem Vermögen der IHF und setzt es eigentlich aus meiner Sicht nicht richtig ein.
Ja, was ist jetzt das Fazit unseres Gesprächs? Hier übrigens nebenan ist die Fanzone. Da wollte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich bin heute zum ersten Mal da drin gewesen, weil es sonst immer rappelvoll war. Und ich finde das sensationell, was da geboten wird. Wie das Konzept auch aufgebaut ist. Du kommst da rein, dann sind erstmal ein paar Sponsoren, die sich präsentieren. Dann kommt Merchandise. Dann gibt es Bereiche, in denen du aktiv Sport betreiben kannst. Du kannst Tischtennis spielen, du kannst Tischfußball spielen. Du kannst dich ins Tor stellen. Da ist so eine Wurfmaschine, die den Ball dann in Richtung Tor schleudert. Das ist auch für Sponsoren interessant, sich dort zu präsentieren. Du kannst natürlich was essen und trinken. Du kannst dir das Trikot der Mannschaft beflocken lassen, mit deinem Namen oder dem Namen eines der Starspieler der dänischen Mannschaft. Habe ich in Deutschland so noch nie gesehen. Warum machen wir das nicht?
Ja, keine Ahnung. Da würde ich sagen, bin ich der falsche Ansprechpartner. Da würde ich dir empfehlen, das nächste Mal Marc Schober zu fragen oder jemand anders, der dafür verantwortlich ist im Deutschen Handballbund. Ich finde auch, dass die Dänen das sensationell machen, dass die extrem professionell sind. Und außerdem mit einer spektakulären Lässigkeit verbunden. Also das ist so locker, das wirkt so ungezwungen alles, zu leicht. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass sie einfach auch gerade alle Weltmeisterschaften gewinnen und finanziell natürlich gut aufgestellt sind, ökonomisch. Ohnehin ist die Infrastruktur ja hier in Jütland, wir sind ja hier quasi in Zentraljütland, wahrscheinlich die beste weltweit, irgendwie mit diesen Hallen in jedem Ort. Hier wird ja eigentlich in jedem Dorf Handball gespielt. Und ich finde auch, dass sie das spektakulär machen. Wir als Kollegen sind da hier auch sehr gut aufgehoben. Das ist alles, haben hier perfekte Arbeitsbedingungen. Und da kann man nicht meckern. Aber wie gesagt, das ist Dänemark und das ist eben nur in Dänemark so. Und das ist schwierig, ja, irgendwie eine solche Monokultur auch in diesem Bereich.
Ja, tatsächlich. Also wir sehen das Positive, dass sie das anbieten und wie sie das machen. Übrigens, nach jedem Spiel kommen 3 dänische Spieler in diese Fanzone, geben Autogramme, machen Selfies. Auch mit dieser Lässigkeit, die du eben angesprochen hast, in Deutschland ist das alles schwierig. Vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle, ich sage das jetzt mal so deutlich, ein bisschen Stock aus dem Arsch nehmen. Aber gut. Erik, herzlichen Dank. Eigentlich wollte ich noch ein anderes Thema ansprechen, aber ich fand das jetzt so erquickend und auch so, ja, tiefgründig, dass wir bei diesem Thema geblieben sind. Und an dieser Stelle übrigens herzlichen Dank. Ich verweise ja regelmäßig am Ende der Sendung darauf, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Und einige von euch haben das während dieses Turniers bereits getan. Daher herzlichen Dank dafür. Ihr könnt es tun, wenn ihr in die Shownotes schaut. Dort findet ihr einen Link zu PayPal oder ihr schaut vorbei auf patreon.com/kreisab und folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen bei Facebook, YouTube, Instagram, vor allem dort und auch bei Twitter. Das war's für heute und natürlich sind wir morgen wieder für euch da. Bis dann. Tschüss.